Wir haben das gewaltige Vorrecht, dass wir von der wunderbarsten Person im ganzen Universum gerettet worden sind. Nicht irgendwie so Mittelklasse Gott, sondern einen erstklassigen Gott, einen wunderbaren Gott. Und seine große Sehnsucht ist, dass wir ihn mehr und mehr erleben. Das ist seine Sehnsucht. So viele Gläubige begnügen sich damit, irgendwie an Gott zu glauben. Aber die Bibel redet von einem Glauben, der zur Erfahrung führt. Wir sollen den lebendigen Gott erfahren, ganz persönlich, jeder Einzelne. Und wenn wir ihn erfahren, dann gibt es Veränderung in uns, gibt es Freisetzung, gibt es nur Gutes. Lasten fallen ab. Wir kommen zur Ruhe, wir werden gestärkt, wir werden ermutigt, wir werden freigesetzt von allen möglichen Ängsten, die uns begrenzt haben. Und darum werden wir kreativ werden, darum werden wir fähig werden, Dinge zu tun, die wir vorher nie tun konnten. Wir werden fähig sein, andere Menschen zu lieben, zu segnen, Gutes zu tun. Wir werden ein Kanal, durch den das Gute, was Gott in seinem Herzen hat und was zu den Menschen kommen soll, ein Kanal, durch den das wirklich fließen kann. Und die große Aufgabe, die uns gestellt ist, jetzt hier auf der Erde, ist, diesen Gott kennenzulernen, ihm nahe zu kommen, ihm Raum zu machen und ihm zu erlauben, sein wunderbares Werk in uns zu tun. Das ist die große Aufgabe. So viele Menschen, die sich gläubig nennen, wissen das überhaupt nicht und werden in Programme geschickt, die nie vom Himmel geboren sind und laufen sich da tot und sind frustriert und versuchen auf alle möglichen Arten und Weisen irgendwie in das hineinzukommen, was ja nur die Gemeinschaft mit Gott ihnen geben kann. Wir sind gerufen zur Gemeinschaft mit ihm. Wir sind gerufen, von ihm zu empfangen. Jesus sagt, wen der dürstet, der soll kommen und trinken. Also erfrischende Erfahrungen machen. Ja. Die Bibel redet sehr viel von dem Wasser des Lebens. Und wenn du mal in südlichen heißen Ländern gewesen bist, dann weißt du, dass frisches Wasser da eine ganz andere Bedeutung hat, als das hier hat. Ja. Und Jesus sagt, wir sind gerufen oder er ruft uns zu einer Nähe, wo wir etwas bekommen, wo wir erfrischt werden, wo wir belebt werden, wo wir gestärkt werden. Und was wir lernen sollen, ist eine Beziehung mit ihm zu entwickeln, wo er das tun kann, was er so gerne tun möchte, uns Gutes tun, uns freisetzen, uns freilieben, uns beschenken, uns ermutigen und uns stark machen. Das ist seine Sehnsucht. Gott wird verherrlicht, wenn wir uns an ihm freuen. Dann wird Gott verherrlicht. Weil wir sind ja sein Aushängeschild. Ja. So, wenn wir bedrückt und frustriert und leer und enttäuscht durch diese Welt laufen, ja, und unsere Erfüllung, unser Vergnügen in irgendwelchen Dingen suchen, aber gar nicht auf dem Schirm haben, Gott ist ja das Zentrum unseres Lebens. Was für ein Aushängeschild sind wir für ihn? Wie werden wir Menschen schmackhaft machen, dass es sich lohnt, Gott zu suchen und nach ihm zu fragen? Ja. So, Gott ist darauf angewiesen, dass wir uns an ihm freuen. Das ist die beste Werbung für ihn. Dass wir von ihm glücklich gemacht werden, gesegnet werden, frei gemacht werden. Und die Bibel gibt so praktische Anweisungen. Und alles, was es braucht, ist diese Anweisung zu hören und zu sagen, okay, das ist der Weg. Und dann sich hinzusetzen, jeden Tag. Und diese kleinen, einfachen Schritte zu gehen und ihm Raum zu machen, dass er in uns sein Werk tun kann. Halleluja. Sein Herz verlangt danach, uns zu beschenken. Er schaut mit gütigen, wohlwollenden Augen und hat nur Gutes für uns. Nur Gutes. Will uns erfreuen und erfrischen. Halleluja. So, ich will etwas darüber sagen aus dem Wort Gottes, über wie es möglich ist, einen unsichtbaren Gott zu sehen. Die Bibel redet davon, dass man Gott sehen kann, ja sogar, dass man Gott sehen soll. Es ist Gottes Verlangen, dass wir ihn sehen. Weil wenn wir ihn sehen, berührt er uns. Wenn wir ihn sehen, dann beschenkt er uns und verändert uns. Fangen wir mal an mit dieser wunderbaren Aussage von Jesus selbst, damit wir gleich von vornherein begreifen, das geht nicht darum, ja, wir haben jetzt den egoistischen Wunsch, wir wollen irgendwas mit Gott erleben. Es fängt mit ihm an. Jesus betet in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dass sie auch bei mir seien. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus hat eine Sehnsucht nach Nähe. Er will uns bei sich haben. Die Bibel redet davon, man kann gläubig sein und unser Herz kann weit entfernt sein von ihm. Und wenn es weit entfernt ist, dann kann er es nicht berühren, dann kann er es nicht erfüllen, dann kann er es nicht beleben und erfrischen. So, er sucht oder er lädt uns ein und es verlangt ihn nach unserer Nähe, nach Gemeinschaft mit ihm. Weil nur wenn wir bei ihm sind, sind wir in der Lage, seine Herrlichkeit zu sehen. Und je nachdem, wie viel du schon von Gott erlebt hast und wie viel du verstanden hast von seinen Plänen und seinen Absichten, bedeutet dieses Wort Herrlichkeit dir etwas oder eben wenig oder nichts. Das ist eines der stärksten Worte in der Bibel. Und wir sind geschaffen für seine Herrlichkeit. Wir sollen uns laben an seiner Herrlichkeit. Das ist seine Pracht, seine Majestät, sein wunderbares Wesen, sein Herz, seine wunderbaren Gefühle des Wohlwollens, der Güte, des Erbarmens, das er hat mit Menschen. All das zusammen, sein wunderbares Wesen, sein Charakter, seine Einzigartigkeit, all das ist zusammengefasst in diesem ein Wort Herrlichkeit. Und wie viele nennen sich gläubig? Und haben noch nie verstanden, das Ziel des Glaubens ist, die Herrlichkeit Christi zu sehen. Weil alles hängt davon ab. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, werden wir gesättigt werden. Wenn wir seine Herrlichkeit sehen, werden wir verändert werden. Wenn wir seine Herrlichkeit nicht sehen, suchen wir uns in irgendwelchen Dingen Erfolg, Ansehen oder Besitz oder irgendwelchen Dingen unsere Erfüllung. Und wir werden uns damit zerstören und wir werden andere zerstören. Wir sind geschaffen für seine Herrlichkeit. Jesus selbst weiß, wie sehr wir das nötig haben und es verlangt ihn danach, dass wir bei ihm sind und dass wir seine Herrlichkeit sehen. Wir sollen sie tatsächlich sehen, seine Herrlichkeit, weil er weiß, dann ist der Weg frei. Es geht nicht um ein einmaliges Erlebnis natürlich, sondern immer öfter und immer wieder und immer klarer und immer umfassender und immer deutlicher sollen wir seine Herrlichkeit sehen. Christsein heißt, geöffnete Augen zu bekommen und zu sehen. Das ist Christsein. Und wenn du einmal so dir die geistliche Landschaft vor Augen führst, wie wenige haben überhaupt davon gehört? Wie wenige haben sich aufgemacht, ich will mein Leben so einrichten und ich will das tun, was ich tun soll, damit ich seine Herrlichkeit sehe. Sogar viele werden gewarnt davor, bloß keine Gefühle, bloß nicht schwärmen, bloß nicht irgendwie abheben. Wir leben im Glauben und das ist gut so und fertig. Der wahre Glaube führt zu Erlebnissen, führt zu Erfahrungen, führt zu Begegnungen. Das ist, was die Bibel sagt. Wir rennen nicht Gefühlen hinterher, aber wir rennen Gott hinterher und wir werden etwas fühlen. Man kann nicht in Gottes Nähe kommen und nichts fühlen. Das ist nicht möglich. Das kälteste und versteinertste Herz in der Gegenwart Gottes wird anfangen, früher oder später zu schmelzen und empfänglich zu werden. Man kann nicht Gott nahe kommen und und gleichzeitig sein Feuer nicht erleben, wie es überspringt in uns. Das geht nicht. Weil dafür ist es zu stark, zu brennend, zu lodern, zu erobernd. Sein Feuer springt über. Und die Bibel sagt, dass Gott seine Diener zu einer Feuerfackel macht. Wie tut er das? Indem er sie einfach ruft in seine Nähe und dann springt es über. Wir müssen nichts tun, wir müssen nur ihm erlauben zu tun. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir, die ersten Christen kannten das aus Erfahrung. Die haben diese Art von Christsein gelebt, die Gott sich vorgestellt hat. 2. Korinther 3, Vers 18 kennt ihr alle. Wir alle schauen. Wenn Paulus hier sagt, wir alle, dann sagt er nicht wir alle, sondern wir damals im ersten Jahrhundert, in der ersten Christenheit. Für uns ist das Standard. Es kann für uns auch und soll auch wieder Standard werden, aber es ist es nicht. Wir alle schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Also was im Alten Bund nur wenige hatten, David, Mose hat es gehabt, wenige haben es gehabt. Im Neuen Bund, das war Standard. Das war neutestamentliches Christsein. Die Herrlichkeit Gottes, die Herrlichkeit des Herrn anzuschauen. Und was haben sie davon gehabt? Alles. Sie wurden verwandelt in das Wesen Christi. Sie haben in ihm seinen Frieden gehabt. Sie haben ihn so sehr geliebt, dass sie bereit waren, ihr Leben hinzulegen. Dass sie bereit waren zu leiden. Dass sie bereit waren, alles zu opfern, weil sie ihn so sehr geliebt haben. Motivation oder Verlangen, sich hinzugeben und zu opfern, sein Leben hinzugeben für Gott, kommt aus der Erfahrung, dass wir ihn sehen. Je mehr wir ihn sehen, umso mehr werden wir willig werden, Opfer für ihn zu bringen. Wir werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. So, sie schauen an und sie werden verwandelt. Warum wurden die Christus so ähnlich, dass die Heiden sie Christen genannt haben? Christen heißt kleine Christusse. Ja? Die Heiden haben sie so genannt. Warum? Weil sie so verwandelt wurden. Und diese Christusähnlichkeit, das war einer der Punkte von letzten Donnerstag, als ich über das Ziel des Glaubens gesprochen habe. Einige waren da, aber es sind auch einige neue da. Ihr könnt das bekommen als CD und euch das anhören. Und heute geht es also um diesen Weg. Was können wir tun, damit wir anfangen zu sehen? Das allererste, was wir tun können, wir hören das Wort unseres Retters, unseres Gottes. Ich will, dass sie bei mir sind. Ich will, dass sie meine Herrlichkeit sehen. Vielleicht hast du null Vorstellung, was das bedeutet, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Aber du hast Ohren zu hören. Er will, dass du sie siehst. Und wenn da etwas in dir ist, ich will Gott gehorchen, ich will ihm nachgehen, ich will seinen Willen tun, mein Leben ist dazu da, dass sein Wille geschieht, dann reicht das aus, dieses Hören. Er will, dass ich sehe, dass du eine Entscheidung triffst. Okay, was immer das bedeutet, wenn er will, dann will ich auch. Weil ich bin ja dafür da, seinen Willen zu tun. Und wir treffen diese Entscheidung. Okay, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich weiß auch noch nicht, wie das funktioniert. Aber ich weiß eins, er will es und ich will es auch. Und weil wir es beide wollen, wird es passieren. Es wird geschehen. Es wird geschehen. Er will es und er wartet nur darauf, dass wir eins werden mit ihm. Und wenn wir mit ihm eins sind, kein Teufel, auch kein religiöser Teufel, kann uns abhalten, die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Nichts kann uns aufhalten. Gott hat es beschlossen, wir machen uns eins mit ihm und es wird geschehen. Es wird geschehen. Wir werden mehr und mehr seine Herrlichkeit sehen und die wird uns verändern. Wie es im Alten Testament heißt, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Und dann siehst du gleich, was die Folge ist. Ihn sehen hat immer Folgen. und du wirst ein weithin offenes Land sehen. Du siehst den König und du kommst in Freiheit. Das ist ein Bild für Freiheit, die Weite. Deswegen liebe ich so das Meer und am liebsten die Stelle, wo das Land in das Meer übergeht. Ja? Wo du dann bis zum Horizont kommst und weißt gar nicht mehr, ist das jetzt noch Land oder ist es schon Meer oder, ja, das liebe ich so. Gibt es bestimmte Stellen, eine meiner Lieblingsstellen, wo ich immer wieder hingehe, ist in Vista Heva am Leuchtturm und da bis zum Horizont geht das Land ins Meer über und da ist diese Weite und dann noch so schöne Emil-Nolde-Wolken dazu und dann ist es perfekt für mich. Weißt du, was Emil-Nolde-Wolken sind? Okay, macht nichts. Emil Nolde war ein Maler in Norddeutschland und er hat Wolken gemalt. Er hat immer Wolken gemalt. Schöne, farbige, kräftige, große Wolken. Halleluja, weil da oben sind die Wolken größer als hier. Ist nicht mein Thema. Ein weithin offenes Land, ein weites Land, Freiheit, wo nichts mehr uns drückt, wo nichts mehr uns belastet, wo wir nicht irgendwie klein gehalten werden und in Zwänge sind, sondern in der Freiheit sind. Das ist das Ziel Gottes, das ist die Sehnsucht. So lebt er und so möchte er, dass seine Kinder auch leben. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Wenn du die Schriftstelle haben willst, Jesaja 33, Vers 17, deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Sehen wirst du ein weithin offenes Land. Halleluja. Immer wenn wir Gott sehen, passiert etwas mit uns. Man kann nicht Gott sehen, ohne dass etwas passiert. Psalm 17, Vers 15. Ich aber, ich werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, werde gesättigt werden, wenn ich erwache mit deinem Bild. Hier schreibt einer von seiner Erfahrung mit Gott. Er sieht Gott. Und was passiert? Er wird gesättigt werden. Und entweder der Anblick, das Genießen der Herrlichkeit Gottes sättigt uns. Oder wir werden irgendetwas finden, was uns sättigt. Und das wird Nebenwirkungen haben. Entweder macht es uns dick oder dumm oder bringt Durcheinander in unser Leben. Irgendwelche Nebenwirkungen wird es haben, weil wir gemacht sind, unser Glück und unsere Erfüllung, unsere Zufriedenheit in Gott zu haben. Dafür sind wir gemacht. Und das Leben kann nicht funktionieren. Es kann nicht rundlaufen. Es kann nicht voller Frieden sein, voller Harmonie sein, voller Zufriedenheit sein, wenn Gott nicht das in uns ausfüllt. Es wird durcheinander sein. Mit allen Schmerzen und allen Ängsten und all den Dingen, die dann dazukommen. So. Unsere Erfüllung ist in ihm. Ich werde gesättigt werden mit deinem Bild. Oder Psalm 16, gleich nebenan, Vers 18. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Hier sehen wir, Gott sehen, Standfestigkeit, Stabilität. Wie viele werden eingeschüchtert, knicken ein, machen Kompromisse, gehen zurück. Sie wissen, was die Wahrheit ist, aber sie kostet ihnen zu viel. Und wir sollen stark werden, wir sollen Standfestigkeit bekommen. Und es kommt aus der Erfahrung, ihn zu sehen. Oder denkt an Psalm 63. David war ein Vorreiter in dieser ganzen Sache, Gott zu erleben, Gott zu genießen. Da lesen wir ab Vers 2, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So, also mit diesem Durst, mit diesem Verlangen, schaue ich im Heiligtum nach dir, um deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Er schaut aus, sagt, ich muss das sehen, ich will das sehen, das ist mein Verlangen. Deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rühmen. So werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt werden. Mit jubelnden Lippen wird mein Mund loben. Hier wieder diese Zusammenhang Sättigung und Herrlichkeit sehen. Und es gibt viele, viele andere Schriften in der Bibel, die davon reden, dass Gott Menschen zu sich gezogen hat und sich offenbart hat und sie ihn sehen konnten. Und jetzt im Neuen Bund sind das nicht einige wenige herausgepickte Persönlichkeiten, die einen besonderen Auftrag haben für Gottes Absichten und für Gottes Volk, sondern jetzt ist es Standard für alle seine Kinder. Weil wir in einer neuen Dimension leben, weil wir im neuen Bund leben und da haben nicht einige wenige den Geist und zu denen müssen wir dann pilgern und die müssen uns sagen, was der Wille Gottes ist. Jetzt haben wir alle eine persönliche Beziehung zu Gott, können alle Zugang haben zu ihm, können alle ihn erleben, können alle ihn erfahren. Halleluja. So, wie sieht man Gott? Wie sieht man einen unsichtbaren Gott? 1. Samuel, Kapitel 3, 21. Der Herr fuhr fort, in Silo zu erscheinen. Ja, wie ging das vor sich? Denn der Herr offenbarte sich dem Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. So, Gott zeigte sich, Gott wurde gesehen, Gott erschien durch das Wort. Das klingt irgendwie komisch, man sieht durch das Wort ist ja was, was man hört, ja, und nicht was man sieht, ja. Aber das Wort Gottes führt zum Sehen, das Hören des Wortes Gottes führt zum Sehen. Gott offenbart sich, Gott zeigt sich, Gott wird gesehen, indem das Wort Gottes in uns lebendig gemacht wird. Und es wird lebendig gemacht durch den Heiligen Geist. Das ist, was wir brauchen, das Wort und den Geist. Den Geist Gottes und das Wort Gottes. Der Heilige Geist braucht das Wort und das Wort braucht den Heiligen Geist. Das Wort kann nicht lebendig werden ohne den Heiligen Geist. Und es wird missverstanden und verdreht und falsch interpretiert und kommen manchmal die skurrilsten Dinge dabei raus. Der Heilige Geist benutzt das Wort, um in uns sein Werk zu tun. Und es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, Jesus zu verherrlichen. Dafür ist der Heilige Geist gegeben. Das heißt, er will ihn sichtbar machen. Er will ihn herrlich erscheinen lassen, weil dann kommt Lob, dann kommt Anbetung, dann kommt Dank, dann kommt Hingabe. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unser Herz ist durch die negativen Erfahrungen in dieser Welt verhärtet und verschlossen und es ist trotzig, es ist voller Verweigerung und voller Misstrauen und voller Ängste. Manche erleben das deutlicher bei sich und manche nicht, aber selbst die, die es bei sich selber nicht erleben, die anderen um sie herum sehen das, wie ihr Herz verkrampft ist, wie das Herz irgendwie verhärtet ist und gepeinigt wird von Angst, verlassen zu werden, enttäuscht zu werden. Durch die Erfahrung in der Vergangenheit hat das Herz sich zugemacht. Und man kann sagen, ja, da ist die Bibel, da steht, Gott ist gut, also dann jetzt drücke ich den Knopf und ich vertraue ihm, aber es funktioniert nicht. Das Misstrauen gegen Gott oder die Überzeugung, ich weiß es doch besser und ich kann mir ein besseres Leben ausdenken, als er es für mich könnte, weil ich mich mehr liebe, als er mich liebt. All diese Lügen des Herzens verschwinden nur, wenn wir ihn sehen. Gib mir, mein Sohn, dein Herz und deine Augen lass Gefallen haben an meinen Wegen. Wenn wir die Wege Gottes sehen, das heißt, wie handelt er, wie ist er, was bewegt ihn, was ist ihm wichtig, was will er. Wenn wir die Wege Gottes sehen, reagiert unser Herz mit Hingabe. Wir können nicht direkt unserem Herzen befehlen, jetzt zu vertrauen. Unser Verstand sagt, es ist sinnvoll, Gott zu vertrauen, aber das Herz macht nicht mit. Das ist so. Auch lange nach der Bekehrung. Und der einzige Weg, wie Gott unser Herz erobern kann, ist, dass wir ihn sehen. wenn wir ihn sehen in seinem Wohlwollen, in seiner Güte, in seiner brennenden Leidenschaft zu helfen, zu segnen, zu schützen und Gutes zu tun. Wenn wir ihn so sehen und wenn wir sehen, alles, was er macht, ist richtig und es ist gut und es ist gerecht und es ist unvergleichlich, dann öffnet sich unser Herz. Gib mir dein Herz, deine Augen, lass an meinen Wegen gefallen haben. So, der zweite Teil erklärt, wie der erste Teil funktioniert. Die Wege Gottes zu sehen, daran gefallen zu haben, ist der Weg, wie wir uns hingeben können, wie wir ihm vertrauen können. Und für uns alle, egal wie weit wir schon den Herrn kennengelernt haben, da sind Dimensionen der Hingabe, die er noch in uns bewirken möchte. Und ich bin davon überzeugt, dass bevor Jesus wiederkommt, es wird eine Christenheit geben von der Art, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist. Das ist Gottes Standard. Menschen, die Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben und bereit sind, jeden Preis zu bezahlen, nur um ihn zu erfreuen und ihm zu gehorchen und ihn zu ehren. So wird Christenheit enden, bevor Jesus wiederkommt. Und der Heilige Geist stellt jetzt die Weichen und fängt an zu reden und zu sagen, Hingabe hat nichts mit deinem Willen zu tun. Hingabe ist nicht, was du machen kannst. Und du sollst auf keinen Fall, wenn du Verweigerung und Widerstand in deinem Herzen spürst und Misstrauen, dich verdammen und denken, na, was bist du für ein schrecklicher Christ. Du machst nur Erfahrung mit deinem Herzen und die Bibel sagt, das Herz ist ein trotziges Ding. Und es braucht die Berührung Gottes, um unser Herz willig zu machen. Es braucht das Eingreifen Gottes. Kein Mensch aus sich selber kann aus seiner Vergangenheit aussteigen und sagen, gut, da ist mir so viel Enttäuschung und so viel Schmerz und so viel Böses begegnet, aber trotzdem jetzt entschließe ich mich zu vertrauen. Das kann man nicht. Aber Gott kann und er will und er wird unser Herz erobern. Indem wir ihn sehen, seine Wege sehen. Lass uns einmal zum Hebräerbrief gehen. Hebräerbrief, Kapitel 12. Deshalb lass du nach uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Hier ist ein Schlüsselwort für neutestamentliches Christsein, Ausdauer. Und hier lernen wir, wo Ausdauer herkommt. Indem wir hinschauen auf Jesus. Das ist ganz ähnlich wie vorhin. Wir hatten, ich habe den Herrn stets vor Augen, ich werde nicht wanken. Ja? Hier Jesus sehen und Kraft bekommen, Ausdauer bekommen. Hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Der gleiche Gedanke noch einmal mit etwas anderen Worten. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das ist die zweite Schriftstelle im Hebräerbrief, wo wir aufgefordert werden, ihn zu betrachten. In Hebräer 3 wird gesagt, wir sollen ihn betrachten, den hohen Priester unseres Bekenntnisses. Und dann ist von seiner Treue die Rede. Und hier heißt es wiederum, wir sollen ihn betrachten. Und was wird die Folge davon sein oder warum sollen wir betrachten? Damit wir Kraft bekommen, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Gibt es die Gefahr, mal matt zu werden und müde zu werden und aufzugeben? Hat schon jemand diese Einladung, diese Versuchung erlebt? Ja, das ist eine ganz reale Sache. Besonders wenn es schwierig wird, wenn wir Schläge abbekommen, dann kommt dieses Gefühl, okay, dann vergessen wir das doch alles. Da kaufe ich mir eine Angel, setze mich an den Baggerteich und dann ist gut. Lasst mich doch alle in Ruhe. Ja. So, wir können mal müde werden. Da kann eine große Einladung sein, komm, hör auf zu kämpfen. Hör auf, lass es einfach sein. Du siehst ja, was dabei rauskommt. Das bringt nur Mühe und Missverständnisse und Schläge und Ablehnung. Lass es einfach sein. Aber Christen geben nicht auf. Christen, die mit Gott verbunden bleiben, geben nicht auf. Wer glaubt, flieht nicht. Wer glaubt, flieht nicht. Wie sollen wir fliehen, wenn der Durchbrecher vor uns hergeht und wir nur hinterhergehen müssen? Warum sollen wir fliehen? Warum? So, hier wird den Gläubigen gesagt, sie sollen Jesus anschauen. Sie sollen ihn betrachten. Aber das ist geschrieben Jahrzehnte, nachdem Jesus gen Himmel gefahren ist und sich zu Rechten des Vaters gesetzt hat. Wahrscheinlich die allermeisten, die diesen Brief gelesen haben, haben Jesus, oder wahrscheinlich alle, nie im irdischen Leben gesehen. Die könnten sagen, ja, ihr Apostel, ihr schreibt schöne Briefe, ihr seid mit Jesus gegangen, ja, und ihr hattet die Gelegenheit, ihn anzuschauen. Aber wir leben in einer Zeit nach seinem Erdenleben. Wie sollen wir ihn anschauen? Wie kann man einen Gott, der nicht da ist, anschauen? Und sie sollen einen bestimmten Aspekt sogar von Jesus anschauen. Da wird etwas ganz Spezielles hervorgehoben. Sie sollen auf Jesus sehen und sie sollen darauf achten, welch großen Widerspruch von den Sündern er gegen sich erduldet hat. Und wenn sie das sehen, was Jesus durchgemacht hat, welchen Widerspruch von den Sündern er erlebt hat und warum er nicht aufgegeben hat, wenn sie das sehen, kommt Ermutigung, kommt die Kraft weiterzugehen, kommt die Fähigkeit der Einladung zur geistlichen Hängematte und zum Abschalten zu widerstehen, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Die einzige Art und Weise, wie sie diese apostolischen Gebote befolgen konnten, Jesus anzuschauen, der Widerspruch von den Sündern erlebt hat. Es gibt nur eine einzige Möglichkeit, wie sie das tun konnte. Durch die Evangelien. Die Evangelien sind ein Heiliggeist gegebenes Gemälde von Jesus. Und vielleicht hast du dich schon gefragt, wenn da 3 Jahre sein Dienst war, und die Evangelien nehmen so viel Platz ein von seinen Konflikten mit den Frommen, die ihn nicht verstanden haben und die ihn nicht wollten, für die er eine Konkurrenz und eine Bedrohung war, die ihn aus dem Weg haben wollten. So viel Platz nimmt das ein, wie Menschen mit ihm Fangfragen gestellt haben und ihm aufgelauert haben und nur einen Sinn hatten, ihn zu Fall zu bringen und etwas zu finden, das sie Handhabe gegen ihn haben könnte. Und die Evangelien benutzen so viele Verse, um das Leiden Jesu zu beschreiben. Und erstaunlicherweise wenig Tinte wird benutzt, um die physischen Leiden Jesu am Kreuz zu beschreiben. Weil das andere ist viel, viel wichtiger. Ja, Jesus ist für uns gestorben. Aber was viel wichtiger ist, ist sein Herz und wie er reagiert hat auf die Anfeindung, auf die Anschuldigung, auf die Missverständnisse, auf die Vorwürfe und all diese Dinge, die davon hauptsächlich den Frommen halt gegen ihn kamen. Und die Evangelien berichten das. Und sie sind uns inspiriert, überliefert vom Heiligen Geist. Und wenn wir jetzt in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist diese Passagen studieren und im Heiligen Geist erlauben, in unserem Innern das lebendig zu machen, dann sehen wir die Hingabe Jesu. Er hätte doch so leicht sagen können, Leute, wenn ihr mir so kommt, ich bin euer Retter, ihr habt keine andere Chance. Ich bin gekommen, ich habe das alles auf mich genommen und jetzt kommt ihr mir so. Beschuldigt mich, ich bin mit dem Teufel im Bund, ich habe einen Dämon, ich bin verrückt. Und was sie ihm alles an den Kopf geworfen haben. Vielleicht aus menschlicher Sicht hätte er sagen können, Freunde, ich habe es versucht. Aber jetzt kommt er mir so, okay, dann bleibt doch, wo ihr seid, und dann geht verloren. Ich gehe zurück zum Vater, da war es wunderbar. Vergessen wir es, brechen wir die ganze Geschichte ab. Aber die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die konnten gegen ihn werfen, was sie wollten. Seine Liebe, sie zu retten, und wenn es nur wenige wären, war größer als der Schmerz, den er erlebt hat durch den Verrat und durch all die Bosheit und all diese Dinge, die gegen ihn kamen. Und der Heilige Geist will, dass wir in diesen Situationen, die uns beschrieben sind, das Herz Jesu entdecken. Und wenn wir das entdecken, wirkt es etwas in uns. Wir werden nicht aufgeben. Er hat nicht aufgegeben, wir werden nicht aufgeben. Wir werden nicht nachlassen, die Hand auszustrecken, zu segnen, zu beten und Gutes zu tun und den Willen Gottes zu tun. Egal, was im menschlichen Bereich das für Folgen hat oder wie wenig das honoriert wird oder Frucht zu kommen scheint, die Liebe gibt nicht auf. Und je mehr wir ihn sehen, umso mehr werden wir darin verwandelt. Das, was wir sehen, werden wir. Das ist ein geistliches Gesetz. Wenn du mal mit einem Christen gesprochen hast, der Stunden und Stunden jeden Tag auf diesem Niveau der Soap-Geschichten lebt und sich damit vollfüllt, so wird er. Auf dieses Niveau kommt er. So wird er. Was du anschaust, wirst du. Es geht in negative Richtung, aber es geht auch in die positive Richtung. Und wenn wir Jesus sehen in seiner Liebe, die sich nicht erbittern ließ, die nicht aufgegeben hat, die nicht sich zurückgezogen hat, voller Enttäuschung, voller Schmerzen. Wenn wir diese Liebe sehen, werden wir nicht ermüden und ermatten. Wir brauchen den Heiligen Geist, der das Wort nimmt, uns die Augen aufzutun. Durch das Wort und durch den Heiligen Geist sehen wir Jesus. Kolosser Kapitel 3. Vers 1 und Vers 2. Wenn ihr mit Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Ja, wieder. Also, schaut auf das, was oben ist, wo Christus auf dem Thron sitzt. Und dann Vers 2 erklärt, wie man schaut. Sinnt auf das, was droben ist. Wir richten unseren Sinn, unsere Gedanken auf den Thron, auf Jesus. Und nehmen immer deutlicher wahr, in welcher Überlegenheit, in welchem endgültigen Sieg, in welcher Souveränität er auf dem Thron sitzt. Deswegen sagt Paulus zu Timotheus, halte im Gedächtnis Jesus Christus auferweckt aus den Toten. Gestern haben wir ein bisschen über Auferweckung gehört. Und was Auferweckung eigentlich ist, Auferweckung ist nicht Auferstehung. Auferweckung ist viel, viel grundsätzlicher und viel, viel grandioser, und Auferstehung ist nur eine unvermeidbare Folge der Auferweckung. Und wir brauchen ein Verständnis, was Auferweckung ist. Und Paulus sagt zu Timotheus, halte im Gedächtnis. Stell dir mal vor, das war ein Mann Gottes, der war im Dienst seit vielen, vielen Jahren, und Paulus muss ihm solche Basics sagen, denk an Jesus, auferweckt aus den Toten. Wenn das ein Mann Gottes, der unter der Leitung von Paulus in den Dienst gekommen ist und großgezogen ist, wenn der das hören muss, dann wie viel mehr wir. Ja. Wir müssen auf Jesus sehen, wir müssen an ihn denken, auferweckt aus dem Tod. Das heißt, er lebt in einer Dimension, die jeder Finsternis, jeder bösen Macht total überlegen ist. Er lebt in völliger Freiheit, in völliger Souveränität. Er hat nicht Sorge, ein Teufel würde mal in sein Office kommen. Jesus regiert in Souveränität, weil er überwunden hat. Und wir sollen auf ihn sehen. Sinnt auf das, was droben ist. Wir richten unseren Sinn auf den Thron. Auf die Person Jesu, auf sein Wesen. Wir richten unseren Sinn auf ihn und wir laden den Heiligen Geist ein und er zeigt uns immer klarer Jesus. So die Evangelien, aber auch andere Passagen in der Schrift, die ihn beschreiben. 1. Korinther 13 ist eine Beschreibung des Herzens, des Wesens Gottes. Oder wunderbare Passagen gibt es in Offenbarung, wo Jesus beschrieben wird. Kommen wir, lesen das einfach mal. Offenbarung 1, ab Vers 12. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt war weiß und sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hat in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot. Denkt an gestern Abend. Und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wenn Jesus sagt, ich war tot, er sagt nicht, ich habe 3 Tage im Grab geschlafen. Sondern er war im Tod. Und dort aus den Toten hat Gott durch seine gewaltige Macht ihn wieder herausgeholt. Ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Wir können solche Passagen lesen und daraus Anbetung machen. Das ist die Vorlage für Anbetung. Der Heilige Geist will uns diesen Jesus zeigen. So sieht er aus. Und dann kommt aus der Wahrnehmung Jesu Ehrfurcht und Dankbarkeit für sein herrliches, majestätisches Wesen. Das Sehen durch das Wort prägt und verändert unser Herz. Und Dinge, die vorher nicht da waren, die wir so dringend brauchen, Ehrfurcht, Hingabe, Leidenschaft, Begeisterung für sein Wesen, kommen aus der Wahrnehmung seines Bildes. Darum ist es beschrieben, dass es uns lebendig wird, dass es in uns etwas bewirkt. Man kann sich nicht verschließen vor Ehrfurcht vor Gott, wenn diese Dinge real werden. Seine Augen wie eine Feuerflamme. Halleluja. Das redet von dem glühenden Verlangen, uns ganz zu besitzen. Das ist nichts Selbstsüchtiges, das ist nichts Egoistisches. Er weiß, nur wenn wir von ihm vollständig im Besitz genommen sind und er unser Besitz ist und wir ihm total gehören, sind wir geschützt vor dummen Wegen. So, die heilige Eifersucht Gottes ist in seinen Augen und er verlangt ihn nach uns und er möchte mit diesen Augen uns anschauen. Er möchte, dass diese Augen uns durchbohren zu unserem Guten. Da wird einiges sterben in uns, wenn diese Augen uns treffen. Aber das ist gut. Das muss sterben. Das ist gut. Augen wie Feuerflammen, die glühen. Aber es ist heilsam, es ist hilfreich, es ist wunderbar. Eine ähnliche Passage, die ich auch so liebe, Offenbarung 19. Noch einmal ein Bild, eine Beschreibung von Jesus. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd. Und der darauf saß, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Ganz, ganz viel unserer Probleme in der heutigen Christenheit, unsere falsche Toleranz gegenüber Sünde und gegenüber Lüge, die sich auf Gott bezieht, Lüge über Gott und unsere Toleranz, hat ganz viel damit zu tun, dass wir diesen Jesus, der richtet und der Krieg führt, in Gerechtigkeit überhaupt nicht kennen. Und was wir brauchen und was unser Land braucht, ist den wahren Jesus, der Krieg führt, in Gerechtigkeit zu erkennen. Das ist die einzige Art und Weise, wie Klarheit und göttliche Ordnung und Ehrfurcht wieder zurückkommen kann. Wenn Jesus als der, der richtet und Krieg führt, nicht bekannt ist, macht das Volk, was es will. Und jeder folgt seinen Lieblingsideen und Lieblingstheologien und so weiter. Seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem in Blut getauchten Gewand. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heerschare, die im Himmel sind, folgen ihm auf weißen Pferden, bekleidet mit weißer, reiner Leinwand. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er mit ihm die Nationen schlage. Und er wird sie mit hüten mit eisernem Stab. Und er tritt die Kälte des Weines, des Grimmes, des Zornes Gottes. Daher ist sein Gewand im Blut getaucht, weil er den Kälter des Grimmes, des Zornes Gottes tritt und das Blut spritzt. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament. Ja. Und er trägt auf seinem Gewand und an seiner Hüfte einen Namen geschrieben. König der Könige und Herr der Herren. Das ist so eine der markanten Passagen, wo die Majestät und die Größe und auch die Gerechtigkeit und der Eifer für das Gute und der Hass auf das Böse beschrieben wird. Und das müssen wir sehen. Und noch einmal, wir werden verwandelt in das, was wir sehen. Wir sehen Jesus, wie er Krieg führt. Und wir werden hinter ihm hergehen und wir werden auch Krieg führen. Gegen die Lüge, gegen das Korrupte, gegen die Kompromisse, gegen die Halbherzigkeit, gegen die Weltlichkeit, gegen die Lauheit, gegen all das ganze Zeug, was uns beraubt, all der guten Segnungen, die Gott uns hat. Wir werden Krieger werden, aus Liebe. Halleluja. Wir sehen und wir werden verwandelt. Das ist, was wir brauchen. So, was wir tun, ist, wir nehmen solche Schriftstellen, wie die Evangelien, wie Offenbarung. Auch im Alten Testament gibt es Passagen, die die Majestät und die Herrlichkeit Gottes beschreiben. Wir nehmen solche Dinge und dann tun wir, was Hosea sagt, kehrt um zum Herrn, bringt Worte mit. Wir kommen vor Gott mit Worte und wir sind vor ihm und wir warten auf ihn. Und wir pflegen Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und wir sagen, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, du bist gesandt, mich in alle Wahrheit zu führen. Komm, mach aus der Druckerschwärze, die ich hier sehen kann. Ich kann sogar die Buchstaben identifizieren. Ich kann hier das Ü vom H unterscheiden. Aber ich kann nicht sehen, was es meint. Ich brauche dich. Komm, öffne mir die. Je mehr wir unsere Hilflosigkeit erkennen und ihm gegenüber ausdrücken, wächst unser Vertrauen, er wird es tun. Er wird uns die Augen auftun, er wird uns lehren, er wird tun, was Jesus versprochen hat. Er wird euch in alle Wahrheit leiten. Das ist, was wir brauchen. So, wir nehmen diese Worte, wir kommen zum Herrn und wir bringen ihm diese Worte. Und mit diesen Worten, so gut wir das können, bringen wir unser Herz. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, wir machen Erklärungen, wir legen uns fest in Bezug auf unsere Zukunft. Das ist die Wahrheit. Das werde ich sehen in immer größerer Klarheit. Das ist, was mein Leben prägt. Das ist, was mich formt. Das ist, was ich haben will. Und das werde ich sehen. Jetzt ein bisschen, morgen mehr, nächstes Jahr mehr. Es wird mehr und mehr werden. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Es nimmt immer mehr zu. Und wir sind vor Gott und wir erklären ihm, dazu bin ich hier, das ist meine Bestimmung, dich zu sehen. So bist du auch zu mir und ich habe ein Recht darauf, dich so zu sehen und ich werde dich so sehen. Und weil ich das glaube, Danke schon jetzt dafür. So fangen wir an. Ja, nicht auf diese menschliche Art. Ja, das sind alles schöne Worte, aber das verstehe ich ja nicht. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich werde es wahrscheinlich nie kapieren. Ja, man kann das Wort Gottes nehmen und dann solche zerstörerischen Kommentare dranhängen, dass das Wort außer Kraft gesetzt wird. Oder man kann das Wort, wie es im Hebräerbrief heißt, das Wort mit Glauben vermengen. Ja. Es verbindet sich mit Glauben, weil wir anfangen, uns damit einzumachen, weil wir so gut wir können uns festlegen, das ist, was zählt, das ist, was ich haben will. Das ist der Weg, wie dieses Gnadenwerk geschieht, wovon der Hebräerbrief schreibt, das Herz wird fest aus Gnade. Es ist nicht, irgendwann beschließt Gott das doch zu tun und dann macht er so und auf einmal ist unser Herz fest. Nein, wir sind vor ihm in Fleiß, in geistlicher Disziplin, jeden Tag. Und wir sind vor ihm mit dem Wort und wir bringen das Wort zu ihm. Das Wort muss zurückkommen zu Gott. Wir müssen das Wort in sein Angesicht sprechen. Das ist der Schlüssel. Jesus sagt zu den Schriftgelehrten, ihr erforscht die Schriften, Johannes 5, und meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr das Leben habt. So, die hatten die Schrift, aber die hatten kein Gegenüber. Die hatten keine Beziehung zu Gott. Und Jesus sagt, was ihr hättet tun müssen, die Schrift nehmen und zu mir kommen. Das ist der Schlüssel, wie Offenbarung geschieht. Das ist der Schlüssel, wie diese Dinge real werden. Wir erforschen die Schriften, wir finden darin Jesus. Und dann kommen wir und dann sagen wir, ich habe gefunden, du bist das und du bist das und du bist so. Und so bist du. Und früher oder später fängt etwas an wie Bewunderung, wie Wertschätzung, wie Dankbarkeit. Und das ist der Anfang von einem brennenden Herzen. Wenn da keine Wertschätzung ist dafür, dass Jesus eben dieses wunderbare Wesen hat, wie die Schrift ihn das beschreibt, kann niemals brennende Liebe daraus werden. Brennende Liebe setzt immer Wertschätzung voraus. Wertschätzung setzt voraus, dass wir es als wertvoll erkennen. Deswegen fängt alles damit an, dass wir ihn suchen, dass wir ihn sehen. So, wir kommen in die Gegenwart Gottes, wir bringen unser Herz mit, wir bringen das Wort mit und wir glauben, dass Gott tut, was er versprochen hat. Er schreibt sein Wort auf unser Herz. Er schreibt es auf unser Herz. Wort und Herz gehen eine untrennbare Einheit ein. Das Herz wird geprägt werden, durchdrungen werden vom Wort Gottes. Das ist das Ziel des Glaubens. Darum geht es. Und für viele ist es nur Druckerschwärze in einem Buch. Das hat keine Kraft, ihr Leben zu verändern. Das hat keine Kraft, sie von den Götzen zu befreien. Und sie müssen ein elendes Doppelleben führen. Aber Gott hat etwas Besseres. Halleluja. Halleluja. Naht euch zu Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Wir reinigen die Herzen, indem wir unser Herz zu ihm bringen. In den Sprüchen heißt es, bring her zur Zucht dein Herz. Zucht ist heilige Disziplin, ist Unterweisung, ist Prägung, ist Lehre. Ja, wir bringen unser Herz zur Zucht. Ja. Wenn du nicht geübt bist in biblischen Begriffen, dann löst das Wort Zucht ein ganz negatives Empfinden in dir aus. Aber Zucht ist ein absolut positiver Begriff. Es hat was mit Training, mit Disziplin, mit Unterweisung, mit Prägung zu tun. Und Gott will uns erziehen. Gott will uns formen, Gott will uns prägen und wir bringen unser Herz zur Zucht. Wenn du es nicht tust mit deinem Herzen, niemand wird es für dich tun, nicht einmal Gott. Du bringst dein Herz zur Zucht. Und deswegen haben wir Zeit mit dem Herrn. Nicht aus einem frommen Gesetz, ja, ein guter Christ muss morgens eine stille Zeit haben, weil wir ihn kennenlernen wollen, weil wir verändert werden wollen, weil wir mehr von seinem Feuer berührt werden wollen, weil wir mehr in sein Wesen umgestaltet werden wollen. Deswegen kommen wir jeden Morgen und wir geben ihm Raum. Und wir glauben ihm, dass er mit uns tut. So hart und so versteinert und so kalt und so gleichgültig wir sind, wir glauben ihm, er wird mit uns tun, was er versprochen hat, uns ein brennendes Herz geben. Er wird es tun. Ein Herz kann nicht so versteinert und unempfindsam sein, dass Gott es nicht aufweichen könnte. Weil er hat versprochen, er wird das steinerne Herz rausnehmen und er wird uns ein fleischernes Herz geben. Er hat es versprochen. Und hat vorher gesehen, was Sünde tun kann. Und hat gesehen, was er tun kann, und dann hat das niedergeschrieben. Hat nicht gesagt, ja, heute in der neuen Zeit gibt es Sünden, die sind so schwerwiegend, die zerstören Menschen so viel. Es gibt heute solche schlimmen Formen von Gewalt und von Missbrauch, das gab es früher alles gar nicht. Und jetzt haben wir es, da sind Menschen, die setzen ihr Vertrauen auf mich, der ich Herzen verändere. Aber die Sünde ist ja so schlimm geworden und das ist alles so massiv geworden und so böse und so satanisch. Hätte ich nur nicht diese Verheißung gegeben. Das ist nicht der Gott, dem wir dienen. Er weiß, was er sagt. Er hat es gegeben, er hat es versprochen und er wird es tun. Und er wartet darauf, dass Menschen endlich sagen, hier steht es, du musst es tun, sogar mit mir. Das ist der Anfang, dass wir durchbrechen, dass wir ihn berühren, dass wir verändert werden. Du hältst dein Wort. Es gibt keine Ausnahme. Ich bin keine Ausnahme. Du bist treu. Du wirst es tun. Du wirst mir mein Herz erwärmen. Du wirst mir die Augen auftun. Du wirst mich dich sehen lassen. Jeden Tag, immer wieder kommen wir. Wir klopfen an. Wir lassen uns nicht abweisen. Das sind Gefühle, die sagen, jetzt machst du das schon 3 Monate. Und was hat's gebracht? Kannst sein lassen. Aber wenn wir so etwas, einen solchen Lebensstil einüben, auch ein paar Monate, Veränderungen werden stattfinden. Wir werden sehen. Und nach einem Jahr sehen wir, das ermutigt uns. Und wir wissen, wir gehen weiter. Wir haben etwas geschmeckt und wir werden uns nicht mehr abweisen lassen. So, wir laden den Heiligen Geist ein, wir nehmen das Wort und wir bekommen geöffnete Augen. Und so werden wir sehen. So werden wir verändert. Halleluja, Halleluja. Vater, was für eine herrliche Einladung, was für ein Versprechen. Du hast gesagt, trotz allem, was passiert ist in unserem Leben, du wirst uns verändern. Du wirst uns die Augen auftun. Du wirst uns die Herrlichkeit und die Schönheit deines Sohnes zeigen. Und Vater, so gut wir das können, wir sagen, wir glauben dir, wir danken dir dafür. Das ist unsere Hoffnung, nicht unsere Bemühungen, nicht unser schwacher Wille, nicht unsere Bemühungen, irgendwie konsequenter und entschiedener zu werden. Unsere Hoffnung ist, dass du in uns tust, was du versprochen hast. Du zeigst uns die Herrlichkeit deines Sohnes. Und das wird alles sein, was wir brauchen. Wir werden in sein Bild verändert werden. Halleluja, Halleluja. Wir danken dir dafür. Halleluja, Halleluja. Und ich möchte, dass wir einen Moment nehmen, dass du auch leise oder still in deinem Herzen oder auch meinetwegen laut, ist mir ganz egal, dass du auch eine Antwort gibst. Und dass du sagst, Gott, diesen Weg wähle ich. Vielleicht bist du schon angefangen zu gehen, dann geh entschiedener. Vielleicht ist es zum ersten Mal, dass du so etwas hörst. Du kannst wählen, du kannst sagen, das macht Sinn, das ist Bibel, das sehe ich. Das ist meine Hoffnung, das will ich haben in meinem Leben. Ich will ein solches Leben lernen zu leben, wo ich ihn sehe. Ich will dem Heiligen Geist Raum geben, dass er mich sehfähig macht, dass er die Augen des Herzens mir auftut, dass ich meinen König in seiner Schönheit sehe. Halleluja, Halleluja. Gott hat geredet, jetzt rede du. Leg dich fest, erkläre, mach fest, mach einen Pakt mit Gott. Das soll das Oberste sein. Das soll die Leitlinie meines Lebens sein. Darum geht es. Das ist der Weg, den ich lernen werde zu gehen. Jeden Tag, immer wieder neu. Halleluja. 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 Danke. Danke so sehr. Halleluja. 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 Und ich möchte, dass wir noch etwas Zweites tun. Das ist mir so auf dem Herzen. Wir sind hier in einer Region, in der es so viele Gemeinden gibt, wie sonst kaum irgendwo in Deutschland. Aber die wahre Kenntnis Gottes ist Mangelware. Und gerade heute Morgen, wo wir hier zusammen sind, sind Menschen in Gottesdiensten und gehen wieder leer nach Hause. Weil ihnen Märchen erzählt werden, weil ihnen Lügen über Gott aufgetischt werden, weil ihnen nicht der wahre Gott der Bibel vor Augen gemalt wird, weil ihnen Angst gemacht wird, sogar vor dem Heiligen Geist. Stell dir das mal vor. Wie dringend brauchen wir den Heiligen Geist? Und diesen Menschen wird gesagt, Heiliger Geist, Vorsicht, Vorsicht, bleib davon so weit weg, wie nur irgendwie geht. Menschen werden belogen, Menschen werden betrogen, Menschen werden ferngehalten von diesen Schätzen der Erkenntnis Gottes. Und sie brauchen Beter, sie brauchen Kämpfer, die aufstehen und sagen, wir reißen die Festungen nieder, wir reißen die Bollwerke nieder, wir lassen nicht zu, dass das Volk Gottes in Ketten gehalten wird, wie Sklaven, und ihnen vorenthalten wird, ihr kostbares, gewaltiges Erbe. Sondern wir werden kämpfen und wir brechen diese Lügen nieder im Geist. Wir machen Bahn, wir reißen Höhen runter, die sich erheben gegen die Erkenntnis Gottes. Wir werden kämpfen, weil wir schon ein bisschen geschmeckt haben. Wir brauchen auch mehr, ja. Aber es sind viele, 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 die nicht einmal das bisschen, was wir bekommen haben, geschmeckt haben. Und die treu und brav Gottesdienste absitzen. Ohne dass Furcht des Herrn wächst, ohne dass Leidenschaft wächst, ohne dass Heiligkeit wächst, ohne dass Klarheit wächst in ihrem Leben, ohne dass Gott eine Chance hat, durch sie wirklich Frucht zu bringen. Menschen werden betrogen, gefangen gehalten in Löchern der Theologie, der menschlichen Weisheit. Und es braucht welche, die das als eine Not sehen und die aufstehen und sagen, ich werde kämpfen, ich erhebe meine Stimme, ich werde beten. Fürbitte tun und dafür sorgen, dass der Geist der Offenbarung, der Geist der Weisheit fließen kann durch dieses Land. Weil Gott hat gesagt, einmal wird die Erde bedeckt werden von der Erkenntnis des Herrn. Wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Keine trockene Stelle, keine Ausnahme. Und nur in denen die Bollwerke der Finsternis niedergerissen werden. Nur in dem gebetet wird und Gebetskämpfer sich rufen lassen und ausbilden lassen und gebrauchen lassen vom Herrn, werden diese Festungen aus unserem Land, aus all den Kirchen und Gemeinden verschwinden, nur auf diese Art und Weise. Durch das Schwert des Herrn, das diese Bollwerke niederreißt. Und ich möchte, dass wir einmal zusammen unsere Stimme erheben und beten, in Deutsch und in Sprachen oder wie auch immer, mit Bibeltexten oder wie auch immer. Aber wirklich, wir erheben unsere Stimme und wir beten in Autorität. Die Erkenntnis des Herrn soll Bahn brechen. Die Lügen werden als Lügen ins Licht gestellt werden. Und Menschen werden sich abwenden, weil sie doch den wahren Gott haben wollen. Weil sie sich sehnen nach Frucht. Weil sie sich sehnen nach Befreiung von den Ketten der Tradition und von all den Dingen, die sie gefangen halten. Halleluja. So lass uns das einmal einen Moment zusammen tun. Für die Menschen, die jetzt hier in dieser Region hier, im frommen Hinterland hier, die gefangen genommen sind von Lügen. Gott braucht Beter. Gott braucht unsere Stimme. Und er hört Gebete. Und er wirkt und er schlägt eine Schneise. Und das Volk, das im Finsternis ist, wird ein helles Licht sehen. Das Licht der Erkenntnis, der Herrlichkeit, vom Lichtglanz des Evangeliums. Halleluja. So komm, wenn dir das hilft, dass du ein bisschen powervoller beten kannst, dann kannst du auch gerne aufstehen. Aber lass uns unsere Stimme erheben und rufen zum Herrn, dass das Land voll wird von der Erkenntnis des Herrn. Halleluja.